Schwerpunkt Theater, der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.
Muss es immer so ernst zugehen? Kann Theater nicht einfach nur Spaß machen und uns vom anstrengenden Alltag ablenken? Hallo, mein Name ist Thilo Sauer und ich kann Ihnen sagen, ja, kann es. Und genau darüber wollen wir in dieser Ausgabe von Schwerpunkt Theater reden, dem Podcast zum Theatermagazin Die Deutsche Bühne. Dort schauen wir in einem Schwerpunkt immer auf ein Thema, das wir in diesem Podcast vertiefen wollen. Und im aktuellen Heft geht es um Unterhaltungstheater. Das haben wir in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert. Unterhaltungstheater wird ja hierzulande gerne mit gerümpfter Nase betrachtet. Zumindest im Feuilleton besteht nach wie vor die Unterscheidung zwischen U und E. U für Unterhaltung und E für ernste Musik oder vielleicht auch ernstes Theater, obwohl E-Theater jetzt nicht so ein typischer Begriff ist. Beim Publikum erfreut sich unterhaltendes Theater aber seit jeher größter Beliebtheit und ist öfter ausverkauft als mancher Shakespeare wahrscheinlich. Aber idealerweise verbindet sich ja beides. Die Gesellschaftskritik des Ernsten mit der Leichtigkeit des Unterhaltenden. Das ist so ein bisschen die These unseres Schwerpunkts dieses Mal und ich muss zugeben, ich stimme dem zwar zu, aber bin auch sehr skeptisch, wenn irgendwo Unterhaltung draufsteht. Und ich hoffe, Andreas Valentin kann mich jetzt etwas überzeugen. Er ist Redakteur bei der Deutschen Bühne und hat diesen Schwerpunkt mitbetreut. Hallo.
Hallo.
Fangen wir erstmal grundsätzlich an, bevor wir zu deiner Begeisterung für die Unterhaltung kommen. Was bedeutet Unterhaltungstheater für dich überhaupt? Ist das nur Humor und Komödie oder meint das auch Spannung, Thrill?
Unterhaltung bedeutet nach Duden etwas aufsagen, vorführen, vorspielen zur Zerstreuung. Also kein Diskurs, keine Bedeutung, kein Zweck, sondern Zerstreuung. Deswegen ist es leicht und deswegen ist es oft witzig.
Die Offenheit an den Bühnen in Deutschland hat ja immer mehr zugenommen für dieses Thema. Ein durchschnittliches Stadttheater beispielsweise braucht schon ein Musical im Repertoire. Das muss sein, das ist gesetzt. Wie hat das zugenommen in den letzten Jahren?
Eine Wasserscheide waren die 80er Jahre. Da war alles ernst. Da sind sogar fast alle Operetten von den Spielplänen verschwunden. Ausnahme die Fledermaus und die lustige Witwe, die waren zu beliebt. Genauso wie die Spielopern. Kein Lortzing mehr, kein Flotow, bis heute nirgendwo mehr Zar und Zimmermann. Das sind schon witzige Stücke gewesen. Seit den 90er Jahren spielen die ersten Mehrspartentheater-Musicals. Angeregt wahrscheinlich durch die kommerziellen Erfolge von Starlight Express oder Phantom der Oper. Seit den 2010er Jahren, seit den Intendanzen von Barry Kosky an der Komischen Oper und Josef Köpplinger am Gärtnerplatztheater, werden wieder mehr Operetten gespielt. Und in den letzten Jahren haben auch die Schauspielhäuser die Komödie wiederentdeckt. Mit Regisseuren wie Herbert Fritsch, der hat das Eis gebrochen, oder Axel Ranisch.
Ich finde es ja auch ganz nett, dass du sagst, Fledermaus konnte nicht abgesetzt werden, weil es zu beliebt war. Was war für dich Anlass für diesen Schwerpunkt, diese Bestandsaufnahme jetzt? Gab es da ein Gespräch im Foyer oder eine Überraschung im Spielplan?
Eigentlich gab es das nicht. Kein einzelnes Ereignis. Vielmehr geht es um eine schwer fassbare Tendenz. Ich habe vor ein paar Tagen eine Fernsehdokumentation über die Gruppe The Who gesehen. Da hat Pete Townshend, der Leadgitarrist, erklärt, wie nach seiner Meinung die Unterhaltung in den gesellschaftlichen Prozessen an die Stelle der Religion getreten ist, als verbindendes Element. Wir leben in einem Land, wo über ein Viertel der Bevölkerung nicht mehr an Wahlen teilnimmt. Das Theater ist in großen Teilen staatlich finanziert. Es muss möglichst vielen Leuten Angebote machen. Und im Moment funktioniert das wirklich gut mit Unterhaltungstheater. Wir haben zum Beispiel eine alte englische Operette, der Mikado, die am Landestheater Niederbayern in Landshut, Passau und Straubing 18 Mal gespielt wird. Dieses Stück kennt keiner hier, aber es steht Unterhaltungstheater drauf. Deshalb gehen die Leute rein. Mit Faust schaffst du das heute nicht mehr. Oder in Hannover hat man den amerikanischen Komponisten Irek Bischoff und den Regisseur Martin G. Berger zusammengespannt, um aus Ödön von Horváths Kasimir und Caroline ein Musical zu machen. Kasimir, flieg hin mit mir zum großen Meeren und dann schau hinunter auf die kleine, kleine Welt. Kasimir, was ist der Mensch neben all den Sternen? Kasimir, sag es mir, auch wenn es dir nicht gefällt. Schwierige, fast geräuschhafte, gar nicht so melodische Musik und ein schwerer Stoff über Nöte von kleinen Leuten. Aber das Publikum ist gekommen, eine ganze Saison lang, immer wieder in diese Vorstellung, weil Unterhaltungstheater draufsteht. Und die Aufführung hat sie überzeugt. Ich war selber da. Zur Pause hat das Publikum noch gezweifelt. Am Ende haben sie gejubelt. Immer mehr Spielplaninnovationen entfallen jetzt auf das Unterhaltungstheater. Das ist tatsächlich neu.
Über Kasimir und Caroline sprechen wir gleich auch mehr. Wie so oft in so einer Debatte wird die Grenze zwischen E für ernst bzw. ernstzunehmend und U für Unterhaltung in Frage gestellt. Ich persönlich finde die Unterscheidung auch nicht ideal, auch nicht komplett falsch, denn oft geht das auch mit einer anderen Art von Produktion und Zielsetzung einher, meine ich. Wir haben uns ja auch eher mit Grenzgängern beschäftigt. Im Heft, ja, Unterhaltung, aber bitte nicht platt, aber bitte mit Anspruch. Wie siehst du da die Grenze?
Das geht schon darum, dass die Zerstreuung im Mittelpunkt steht und nicht der Diskurs. Eben kein E sozusagen. Wie platt es ist oder sein darf, regelt der Publikumsgeschmack. Und der ist an jedem Ort ein anderer.
Du hast viele Kolleginnen und Kollegen losgeschickt, um sich Unterhaltungstheater anzuschauen. Was war dir da für die Auswahl der Beispiele, auch von Nora Abdelmaksud und Peter Lund, die wir in Porträts vorstellen, wichtig?
Peter Lund ist eine Art Veteran des Unterhaltungstheaters. Er produziert seit fast 30 Jahren neue und alte Musicals und andere Formen des musikalischen Unterhaltungstheaters bewusst für ein Publikum und hat dabei sehr viel Erfolg. Genau wie Nora Abdelmaksud ist er ein Grenzgänger, sucht immer Bedeutung in der Unterhaltung, ist aber immer witzig. Nora Abdelmaksud schreibt eigentlich Diskurstheaterstücke mit humoristischen Mitteln, was sie wirklich, wirklich kann. Eine wirkliche Ausnahme unter den Dramatikerinnen. Beide sind Grenzgänger, also auch zwischen E und U, und beide sind echte Teamarbeiter.
So wie bei uns in der Redaktion. Vielen Dank, Andreas. Im aktuellen Heft gibt es auch ein sehr spannendes Interview mit Moritz Gock, Intendant des Eduard-von-Winterstein-Theaters in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge. Und wir hören mal kurz, welche Rolle Unterhaltungstheater an seinem Haus spielt.
Ja, aber wir müssen die breite Palette bieten und auch Unterhaltung und Seelennahrung anbieten. Aber in dieser Unterhaltung ist mir einfach immer wichtig, einen doppelten Boden einzubauen oder vielleicht einen dreifachen Boden, um die Leute in der Unterhaltung auch zum Nachdenken zu bringen. Und das ist eigentlich unser Rezept, zum Beispiel bei der Ausgrabung Der reichste Mann der Welt von Benatzky, den wir ja den Spielzeit-Operettenfrosch des Bayerischen Rundfunks gewonnen haben, 2021. Ich glaube aber auch durch dieses Rezept, unter Anführungszeichen, dass wir in dieser Inszenierung einen Bruch hatten. Also das ist eine Operette von Benatzky, aber der Librettist Hans Müller war ein Jude. Und deshalb ist das Werk dann unter den Nazis verschwunden. Und der Regisseur Christian von Götz hatte gegen Schluss einen Bruch eingebaut, wo gezeigt wurde, dass die jüdischen Künstler emigrieren mussten. Es hat sich das Bühnenbild plötzlich verwandelt durch einen Lichtwechsel. Man hat Assoziationen mit einem Krematorium gehabt. Also es war ein wirklich sehr starker Bruch. Und daran wurde einfach erinnert an die Geschichte des Stücks und unter die Oberfläche gegangen.
Das sagt Moritz Gock, Intendant in Annaberg-Buchholz. Wir stellen in der aktuellen Ausgabe ganz unterschiedliche Positionen und Herangehensweisen vor. Unter anderem hat Andreas die neue Version von Kasimir und Caroline nach Ödön von Horváth an der Staatsoper Hannover gesehen, in der Regie von Martin G. Berger. Und mit ihm möchte ich jetzt über seine Haltung zu Unterhaltung sprechen. Hallo, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, hallo, freue mich.
Martin G. Berger ist Regisseur, Autor. Er arbeitet an Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum, unter anderem in Weimar, Dresden, Hannover, Berlin, Heidelberg, Trier, Basel und Wien. Und er arbeitet gerne in Grenzbereichen. Er ergänzt Oper mit Schauspiel beispielsweise oder verwandelt Schauspiel in Musical, so wie jüngst bei Kasimir und Caroline an der Staatsoper in Hannover. Für seine Arbeiten wurde er mit dem Karan-Armstrong-Preis der Goetz-Friedrich-Stiftung ausgezeichnet, 2020 mit dem Deutschen Theaterpreis der Faust oder auch mal mit dem Deutschen Musical-Preis. Eine schöne Kombi, finde ich auf jeden Fall. Ich fange mal ganz simpel an. Wie wichtig ist es Ihnen eigentlich, dass Theater Unterhaltung ist?
Also ohne sich in jetzt zu doofe Wortspiele zu ergehen, ist Theater ja sozusagen nicht nur Unterhaltung in eine Richtung, sondern im Idealfall eine Unterhaltung mit dem Publikum. Und ich glaube, das ist wirklich der Kern dessen, was ich an Theater gut finde, dass man versucht, mit dem Publikum in Kontakt zu geraten. Wir haben damals in der Theaterwissenschaft, die ich ganz kurz besuchte an der FU in Berlin, haben wir gelernt, Theater ist A spielt B und C schaut zu. Und wenn C nicht da ist, ja, dann findet Theater nicht statt. Das habe ich tatsächlich einmal bitter erfahren in einem Schulprojekt, da bin ich extra wiedergekommen als Amateur, so mit, wie alt waren wir denn da, 15, 16, haben wir ein Kindermusical irgendwo gespielt und gleichzeitig spielte ein großes Kindermusical und es war tatsächlich niemand da zu dieser Vorstellung, außer den beiden Feuerwehrleuten und die hatten es am Abend vorher schon gesehen und da wurde mir das sozusagen sehr plastisch, was wir dann in der Theaterwissenschaft später gelernt haben. C ist also ganz wichtig, das Publikum ist ganz wichtig und mein Gefühl ist immer, dass es wichtig ist, dieses Publikum zu verfolgen, führen, mit reinzunehmen und dann aber eben auch woanders hinzuführen, als es vielleicht am Anfang stand und war. Und da ist etwas, was wir ja alle auch mit Sorge beobachten, was aber vielleicht auch eben eine Chance ist, ist ein neues Phänomen oder ein Phänomen, das in ein paar Jahren jetzt umgeht, ist ja, dass diese ursprüngliche Verabredung, dass die Menschen immer kommen, was mit den Abonnements eigentlich viele Jahre und viele Jahrzehnte so war, immer kommen, wie meine Großeltern, die seit 45 Jahren Abonnent in Würzburg sind, die kommen auch, wenn es fünfmal doof ist oder wenn es ihnen zehnmal nicht gefällt. Die sind immer wieder gekommen, um zu diskutieren. Und diese Zeit ist natürlich in einer Welt, in der man für 15 Euro ein Netflix-Abo haben kann, was einem genau serviert, was man mag, ist natürlich ziemlich vorbei. Und deswegen, glaube ich, rückt es auch gerade so sehr in den Vordergrund, dass das Publikum eben nicht nur ein Sparring-Partner ist, sondern tatsächlich Menschen sind, die man auch mit reinnehmen muss und die man eben braucht, um dann auch produktiv Theater zu machen, um aber eben auch in Diskussionen zu geraten. Weil was Unterhaltungstheater oder Publikumsorientierung nicht heißt, ist, dass man sagt, wir machen es einfach alles so schön und glatt und nett, bis die Leute halt jubeln und sich freuen und dann einfach immer wieder kommen und schlussendlich haben wir aber gar nicht bestimmte Fragen angesprochen, gar nicht gesellschaftlich uns irgendwie engagiert, gar nicht versucht, die Menschen ins Denken zu bringen. Das muss trotz allem immer die oberste Priorität von Theater bleiben, ob da Unterhaltung vorne dran steht oder nicht.
Eine Frage, die ich unserem Redakteur für diesen Schwerpunkt auch schon gestellt habe, würde ich Ihnen dann auch einfach stellen, was heißt denn dann Unterhaltung für Sie? Also ich sag mal, auch schlechtes Theater kann mich unterhalten, auch ernstes Theater kann mich unterhalten. Genau, wie gehen Sie daran?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil Unterhaltungstheater vieles heißen kann. Ich inszeniere gerade Wozzeck und ich sehe da ganz viele unterhaltende Teile drin. Ja, also es ist überhaupt nicht so, dass Unterhaltungstheater zwangsläufig bedeutet, dass es eben nur lustig und heititi sein muss. Ich glaube, was mich interessiert, ist eine intelligente Niederschwelligkeit. Mich interessieren Mittel, mit denen jemand ins Theater, also mit denen jemand, der ins Theater das erste Mal kommt und der keine große Vorbildung hat, trotzdem eine Chance hat, zu verstehen, worum es geht oder mitgenommen zu werden. Das ist für mich erstmal Unterhaltungstheater. Auch in der Frage, wie kann ich das Publikum, also versteht das Publikum das, worauf ich hinaus will? Zum Beispiel, es gibt in Ihrem Heft jetzt auch einen, in dem Schwerpunkt auch eine Beschreibung vom Broadway-Theater, wo ja ganz viel ausprobiert wird. Und ich versuche das immer so zu beschreiben, dass ich sage, wenn man möchte, dass das Publikum schockiert ist und es stehen aber alle auf und klatschen und lachen, dann ist es auch falsch. Ne? Also hat man auch nicht das erreicht, was man möchte. Also es geht nicht unbedingt nur darum, dass man sagt, man probiert mit dem Publikum so lange aus, bis es immer ganz happy ist. Es kann auch sein, dass man einen Schock senden möchte und auch das kann falsch verstanden werden. Und das ist etwas, was ich, als ich ins Theater kam, war das nicht so ein wichtiges Thema. Da ging es sehr viel darum, was meinen wir selber damit? Das Publikum ist vielleicht auch nicht klug genug, das zu verstehen oder versteht unsere Codes nicht oder so. Und ich glaube, das ist etwas, was ich nicht mehr möchte. Ich möchte nicht, dass Menschen Codes verstehen müssen oder die Inhaltsangabe gelesen haben müssen, um zu verstehen, was sie an dem Abend erwartet. Ich möchte das Wort verstehen nochmal erklären. Mir geht es nicht darum, dass es keine Ambivalenz mehr gibt oder keine Vielschichtigkeit im Theater. Es geht nur darum, dass ich erstmal die Chance habe, auf einer Ebene von mehreren mitzukommen und ich hinterher nicht zu jemandem sage, zu meiner Mutter sage, ja gut, du, wenn du nicht weißt, dass Richard Wagner in dem und dem Jahr mit dem und dem zusammengesessen hat, dann kann ich dir auch nicht helfen. Dann ist klar, dass du die letzte Szene nicht verstehst. Idealerweise, finde ich, ist Theater so, dass man auf der obersten Ebene, also sozusagen auf der oberflächlichsten Ebene mitkommt und auch eine interessante Fragestellung mit abgreifen kann und dass dann vielleicht diejenigen, die wissen, dass Richard Wagner sich dann und dann mit dem getroffen hat, noch eine weitere Ebene sehen. Nur eben beide Ebenen sind wichtig. Und wenn man die obere nicht hat, glaube ich, wird es immer schwieriger, Menschen zu finden, die nächste Ebene, also die so viel Interesse an Theater haben und sich so sehr bilden wollen, dass sie tatsächlich zu dieser weiteren Ebene auch vordringen können. Das ist, finde ich, das Geniale an wirklich großen Werken ist eben oft, dass sie auf verschiedenen Ebenen funktionieren. Ist eben, dass sie auch damals, als das Theater ja viel kommerzieller war, also jetzt bei Wagner nicht, aber eben auch bei Mozart oder Rossini oder wie auch immer, also all diese Menschen haben ja quasi in einem kommerziellen Umfeld gearbeitet oder in einem Umfeld, wo viel Konkurrenz war und wo es sehr aufs Publikum auch ankam, dass diese Werke eben auf mehreren Ebenen rezipierbar sind. Così fan tutte war damals sicherlich auch lustig, aber es ist eben auch ein Meisterwerk. Das ist es nicht, weil es lustig ist, sondern es ist eben zusätzlich auch lustig und es hat zusätzlich Ebenen, die gut zu rezipieren sind. So. Und ich merke das ja auch, wenn ich ins Schauspiel schaue, die Welt hat sich ja total radikal geändert, was Kunstproduktion und Kunstwahrnehmung betrifft. Florentina Holzinger ist eine der wichtigsten Künstlerinnen unserer Zeit. Die spielt mit Populärkultur die ganze Zeit. Das ist radikal unterhalten. Trotzdem würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, das ist jetzt irgendwie banal und platt. Das ist total toll, das hat viele Ebenen und hat aber auch einen großen Unterhaltungsfaktor. Simon Stone, die Art und Weise, wie Simon Stone Stücke bearbeitet, da hätte man in den 90ern die Nase gerümpft. Da hätte man gesagt, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Unsere drei Schwestern sind doch ein großes Kunstwerk. Das ist völlig anders geworden. Menschen haben ein völlig anderes Bedürfnis und sagen plötzlich, aha, mir schließt so eine in dicken Anführungszeichen Banalisierung oder so eine Niederschwelligkeit, schließt mir plötzlich das Stück auf und ich erlebe plötzlich Sachen in diesem Stück, die mich betreffen und trotzdem ist er ja nicht weg. Sozusagen sind ja die Ebenen von den drei Schwestern, sind ja deswegen nicht weg. Und das finde ich auch eine ganz interessante Entwicklung, in der wir uns gerade befinden, wo man eben, und das sage ich auch, aber total aufpassen muss, dass man dann nicht landet, da nenne ich jetzt mal lieber keine Beispiele, bei bestimmten Veranstaltungen, in denen dann quasi alles weggenommen wird und man nur noch versucht, den Zucker auf der Torte beizubehalten. Denn das ist natürlich die große Gefahr davon und das ist dann eben vielleicht auch der Unterschied zwischen Kasimir und Caroline und vielleicht bestimmten anderen Musical-Produkten.
Ich finde den Gedanken auch immer ganz schön, dass man geht in ein Stück und es gefällt einem einfach so und dann kriegt man Lust, sich tiefer damit zu beschäftigen und dann entdeckt man ganz viel Sachen und geht dann vielleicht nochmal rein und sieht es nochmal anders. Das wäre natürlich so eine Wunschvorstellung wahrscheinlich von jedem Intendanten, jeder Intendantin. Sie haben es gerade schon gesagt, so eine gewisse Niedrigschwelligkeit, also eine Zugänglichkeit möchte ich es vielleicht nennen in ihren Inszenierungen, wo sie auch sagen, okay, ich mache hier was auf der Bühne und es erschließt sich den Menschen im Publikum. Jetzt haben Proben natürlich diesen leichten Nachteil, vor allem in Deutschland, dass sie eigentlich ein geschlossener Raum sind und man da so ein bisschen im eigenen Saft schmort. Wie stellen Sie denn sicher bei Ihrer Probenarbeit, dass Ihre Ideen ankommen, dass Ihre Witze auch wirklich witzig sind und nicht nur, dass Sie sie witzig finden? Genau, wie arbeiten Sie da?
Ja, das ist tatsächlich ziemlich kompliziert und da würde ich mir tatsächlich so eine workshopartigeren Situation total wünschen. Also, weil tatsächlich sind offene Proben oder sowas sind auch nur ein begrenzter Gradmesser. Man muss da irgendwie ganz viel aus seiner Erfahrung schöpfen im deutschen System. Man darf ja nicht vergessen, am Broadway haben Stücke so oft gespielt, wie wir in Deutschland nach 10 Jahren sie nicht gespielt haben, bevor überhaupt die Premiere ist. Also das ist ein wirklich sowas von völlig anderes System. Ich finde tatsächlich, immer mehr versuche ich ein breiteres, in die Breite zu fragen bei Klavierhauptproben zum Beispiel. Ich habe jetzt bei Kasimir und Caroline, hatten wir natürlich ein längeres Gespräch mit Intendanz und auch mit DramaturgInnen, aber ich bin auch hinterher durchs Haus gegangen tatsächlich und habe Leute gefragt, von denen ich wusste, dass sie im Zuschauerraum waren an dem Tag, und habe die einfach angesprochen. Viele waren überrascht, dass ich mich interessiere für ihre Meinung. Und haben gesagt, ich hätte mich jetzt gar nicht getraut, dir was zu sagen, ihr seid im Stress und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel, es war ein sehr interessantes Beispiel bei Kasimir und Caroline. Es haben eigentlich alle übereinstimmend gesagt, irgendwie verstehen wir nicht, in dieser natürlich emotionalisierten Version von Kasimir und Caroline, verstehen wir noch viel weniger als im Original, warum sind die eigentlich ein Paar? Warum soll ich traurig sein, dass die sich trennen? Die kacken sich von Anfang an, warum soll ich darüber traurig sein? Oder warum soll ich da mitleiden? Und das war so übereinstimmend, diese Reaktion, dass ich dann noch eine Szene vorweg geschrieben habe, wo man die beiden zum Beispiel gesehen hat, wie sie eben happy als Paar sagen, wir gehen auf den Rummel demnächst und uns geht's gut. Ödün von Horvath hätte sich wahrscheinlich im Grab umgedreht oder hat es. Aber es war trotzdem sowas, wo ich so gemerkt habe, ja, wir brauchen das. Und wir brauchen das vielleicht auch nochmal anders als bei Horvath, wo natürlich, Horvath hat natürlich auf seine Art eine viel härtere und trockenere Version noch geschrieben. Die ist bei uns einfach, das muss man dann anerkennen, ist bei uns einfach aufgeladen musikalisch. Plötzlich drücken sich Menschen viel emotionaler aus, auch durch eine Popsprache, die eben auch eine gewisse Niederschwelligkeit hat und nicht jetzt durch eine Zwölftonmusik oder sowas. Und dann muss man eben auch quasi schauen, dass das nicht plötzlich in ein Missverhältnis kommt. Dann kann man nicht plötzlich sagen, die singt eine große Nummer darüber, wie traurig sie ist, dass sie ihren Freund verliert und alle sagen, ja, ich zucke mit den Schultern, der Typ ist irgendwie ein Idiot und sie war auch nicht nett zu ihm. Und das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich dann versucht habe, quasi dieses amerikanische System zumindest 3% zu imitieren und wirklich mir eine bisschen breitere Meinung einzuholen. Und ich habe wirklich schon darüber nachgedacht, ich habe das noch nicht umgesetzt, aber ich habe zu meinen Dramaturgen gesagt, Dramaturginnen, die ich so kenne, habe ich gesagt, eigentlich, ich liebe euch alle, ja, aber im Prinzip müsste man vielmehr mal gucken, dass meine Mutter kommt, eine Kassenfrau, irgendwen, den man random von der Straße reinholt, plus natürlich die DramaturgInnen, Intendanz und alle ExpertInnen, das ist ja völlig klar. Also Menschen, die ExpertInnen sind, sind genauso wichtig, aber sozusagen eine Breite herzustellen. Noch habe ich das nicht umgesetzt, muss ich ehrlicherweise sagen, aber es ist etwas, was ich tatsächlich überlege, ob ich das in zukünftigen Inszenierungen, insbesondere bei Stücken, die eben wie Musicals oder so Stücke, die auch neu entstehen, wo es auch noch die Möglichkeit gibt, so zu reagieren mit einer neuen Szene vorneweg oder sowas, dass man das wirklich versucht, sich ein bisschen mehr reinzuholen und zu etablieren, um eben auch eine Bandbreite zu haben vom intellektuellen, gebildeten Menschen, der Experte ist, bis hin zu Leuten, die ganz unbedarft reingehen.
Das, was Sie gerade beschrieben haben, dass Sie einfach gesagt haben, okay, ich schreibe dann einfach noch eine Szene vorne weg, weil, ich sag mal ganz ehrlich, Ödün von Horvath ist halt auch schon, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber schon eine Weile tot. Also es ist auch einfach eine andere Zeit inzwischen. Es ist ja fast schon so ein Ansatz von Regietheater, den Sie da verfolgen, indem Sie Stücke so ein bisschen dekonstruieren, mit anderen Sachen ergänzen. Also eigentlich so fast das Gegenteil von dem, was wir als Unterhaltungstheater begreifen. Aber witzigerweise macht genau diese Technik Ihre Stücke ja dann doch zu einer Art Unterhaltungstheater und nicht zu einer Klassikerinszenierung. Genau, ist das so Ihr Ziel zu sagen, okay, ich nehme den Klassiker und mache das jetzt zu einem, in Anführungszeichen, Boulevardstück. Große Anführungszeichen.
Ich würde tatsächlich das, wie ich arbeite, so beschreiben. Natürlich, Kasimir und Caroline war ja richtig ein neues Stück basierend auf Horvath. Aber auch in anderen Stücken, wo ich Sachen kombiniere oder in das Stück eingreife, würde ich immer sagen, nicht dekonstruieren, sondern quasi rekonstruieren. Insofern, als dass ich versuche, immer zu sehen, was ist der Kern der Stücke? Worauf möchte ich hinaus? Wie kann ich das für eine heutige Zeit erzählen, verständlich erzählen, auch mit heutigen Problemen erzählen? Bei vielen, vielen Stücken funktioniert das mit Kleinigkeiten, die man ändert. Aber immer ist mein Ansatz zu sagen, lieber schreibe ich das Stück so um, dass es in sich konsistent ist und eine bestimmte Narration verfolgt. Dann kann ich das Stück nämlich verhältnismäßig konventionell in Anführungszeichen inszenieren. So, dass es in sich eine Logik hat, sodass die handelnden Figuren, die Menschen, die auf der Bühne stehen und mit mir daran arbeiten, die sagen dann vielleicht mal, ach, ich finde das, wenn ich jetzt das bestimmt hätte, hätte ich jetzt bei Tannhäuser nicht drei Zeilen geändert in diesem Stück. Aber ich verstehe jetzt deinen Ansatz oder ich verstehe jetzt insgesamt, macht es für mich Sinn, da wie ich von A nach B komme, weil ich diese drei Zeilen anders singe, stimmt es so. Da kann man jetzt sagen, das ist also da würden andere Kolleginnen und Kollegen sagen, das ist geschummelt sozusagen, man biegt sich die Stücke zurecht. Aber ich mag einfach nicht diese Art zu inszenieren, für mich persönlich. Es gibt auch Menschen, die das ganz toll machen, aber für mich persönlich, ich mag nicht mit dem Schild daneben stehen und immer sagen, wir singen jetzt zwar was, das sollte man eigentlich nicht mehr singen oder das passt nicht rein, aber bitte überhört es schnell, denn das ist eigentlich sozusagen, wir meinen eigentlich was ganz anderes. Ich versuche immer lieber die Stücke dann so umzuschreiben, was von eben Kleinigkeiten, bei Tannhäuser habe ich glaube ich wirklich drei Zeilen geändert, bei Gounod Faust habe ich es mit Jelinek-Texten verschnitten, bei Kasimir und Caroline habe ich ein neues Stück geschrieben. Jetzt bei Wozzeck haben wir drei Lieder von Alban Berg mit dazu genommen und auch zwei, drei kleine Textstellen geändert. Das sind Sachen, die sozusagen von klein bis groß, je nachdem wie das Stück ist, mehr oder weniger sind. Ich versuche immer so wenig wie möglich und so viel wie nötig zu verändern für die Sachen. Ob das dann hinterher Boulevard wird, kommt sehr auf das Stück an. Aber ich möchte gerne quasi, also meine Art zu inszenieren ist tatsächlich am Ende eine Narration zu haben und ein in sich konsistentes Stück zu haben, das aber eben quasi durch die Bearbeitung des Materials dahin gekommen ist.
Sie haben es ja schon gelesen, also es geht ja auch immer so ein bisschen darum, so eine gewisse Mischung zu finden, einen Spielplan und jedem im Publikum was anzubieten. Was glauben Sie denn, warum ausgerechnet Musical und Operette so eine Anziehungskraft aufs Publikum haben und wie können wir das vielleicht auch besser nutzen, um die Leute ins Theater zu locken?
Es gibt da, glaube ich, mehrere Ebenen auch. Das eine ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich eine Unterhaltungsebene und eine Leichtigkeit, die Menschen anzieht, das ist klar. Ja? Aber Mario Barth macht auch das Olympiastadion voll und das ist kein Wert per se. Ne? Das ist sozusagen, das ist etwas, was dazu gehört, aber nicht unbedingt das ist, wonach wir streben. Ich glaube, das Wichtigste, was Musical leisten kann, ist, dass Musical sehr nah an der Realität der Menschen ist. Nicht unbedingt immer mit den Stoffen, sondern eben mit dem, weswegen ich die Verwandtschaft auch beschrieben habe zu bestimmten anderen Werken. Der Text und die Musik sind wahnsinnig nah miteinander verknüpft. Das heißt, ich habe eine total konkrete und direkte Form, wie die Musik einen Text interpretiert. Das bedeutet erstmal, dass die Musik zwar auch das Wichtigste ist, aber die Musik folgt dem Inhalt. Die Musik überschreibt nicht den Inhalt, die Musik überschreibt nicht den Konflikt unbedingt, sondern folgt ihm oder kontrastiert ihn in intelligenter Art und Weise. Nehmen wir Cabaret zum Beispiel, wo die Musik sich ihrer eigenen Oberflächlichkeit bewusst ist und auf hochintelligente Weise quasi sich zum schweren Thema verhält. Dadurch schafft es eine Direktheit. Die Art und Weise zu singen ist 100.000-mal textverständlicher als die Art und Weise, wie in der Oper gesungen wird. Das macht direkt eine Direktheit auf. Musicals werden teilweise auch zu meinem Leidwesen wegen der vielen sehr schlechten Übersetzungen, werden fast immer in der Sprache gespielt, die da ist. Früher hat die komische Oper unter Felsenstein hatte dieses Prinzip. Teilweise habe ich das Gefühl, wir waren schon mal weiter. Felsenstein hat natürlich, wenn man die alten Filme anguckt, ist das natürlich heutzutage ein Stil, der aus der Zeit gefallen ist. Aber grundsätzlich, der hat ja auch die Stücke bearbeitet, gedreht, wie er möchte, der hat Dialoge reingeschrieben, hat alles auf Deutsch gespielt, hat die Sachen versucht, vernünftig zu übersetzen, dass bestimmte Ebenen rausgekommen sind, die in den alten poetischeren Übersetzungen nicht rausgekommen sind. Felsenstein, finde ich, ist wirklich ein grandioses Vorbild, vielleicht auch wieder fürs 21. Jahrhundert. Natürlich abgedatet, natürlich nicht in der Ästhetik, die der damals gemacht hat. Aber der war da super mutig, weil er auch wusste, Direktheit verfängt. Ne? Und das ist bei diesen Musicals ganz klar so, dass sie direkt zu rezipieren sind. Und dann kann man eben in so einem Musical plötzlich auch andere Themen verhandeln. Dann ist das plötzlich auch möglich, weil man auch versteht, was ist. Ich merke das ganz oft beim Inszenieren. Wenn ich eine Opernarie inszeniere, die länger ist, die ein innerer Monolog ist, wo ich das Gefühl habe, es wiederholt sich was oder es ist nicht ganz leicht zu verstehen oder es ist auf Italienisch oder wie auch immer, dann habe ich persönlich als Regisseur oft ein bisschen weniger Vertrauen da rein, jemanden einfach an die Rampe zu stellen und das erzählen zu lassen. Das wird mir manchmal auch vorgeworfen, das ist vielleicht auch falsch, ja, weil natürlich die Musik auch ganz viel erzählt. Aber dennoch merke ich, das hatte ich bei Kasimir und Caroline, wenn ich natürlich einen Text habe oder wie einen Monolog habe im Musical, der ganz klar eine bestimmte Argumentation folgt und ich verstehe jedes Wort, dann habe ich auch ganz oft weniger den Drang, dazu viel zu inszenieren, weil ich sehe ja jemanden, der mir ganz konkret was erzählt. Ich bin nicht in der Künstlichkeit, ich bin nicht in der sozusagen in der Überhöhung, sondern ich bin erst bei einem ganz, ganz direkten, in einer ganz direkten Welt. Und das hat natürlich auch was mit Hörgewohnheiten zu tun. Wir sind als, sag ich mal, der durchschnittliche Mensch, aber natürlich auch der Opernfan, hört zu Hause, was aus dem Lautsprecher kommt, hört eine Stimme, die nach vorne gemischt ist. Auch in Klassiker, auch in Opernaufnahmen sind die Stimmen nach vorne gemischt. Was, glaube ich, ein Fehler ist, denn im Theater hört man oft gar nicht so viel von den Stimmen, wie man eben auf der Aufnahme hört. Ja, und das heißt, es ist viel näher dran an der Realität, die wir jeden Tag in anderen Medien konsumieren. In Häppchen, in Übertragungen von Opern auch. Überall ist es eine andere Darreichungsform als das, was Oper ist. Oper hat es geschafft, die Erfindung des Mikrofons seit 100 Jahren zu ignorieren. Und natürlich stellt sich Oper damit selber auch ins Museum. Ich liebe das manchmal und ich finde das auch ganz toll, dass man sich sowas erhält. Trotzdem natürlich birgt das Problem, dass man mehr und mehr Vorbildung braucht und mehr sich sozusagen reinbegeben muss und sich entscheiden muss, eine Welt zu verlassen und in eine andere Welt zu gehen, was wie gesagt auch positiv sein kann. Aber ich glaube, das ist das Geheimnis von Musicals. Und natürlich bieten sie eben eine Emotionalisierung durch die Musik trotzdem an. Und deswegen ist ja völlig verrückt. Ich glaube, beim Theatertreffen waren jetzt zwei Stücke, die sich als Musicals bezeichnen, dabei. Das wäre ja vor 15 Jahren, wäre das ja undenkbar gewesen, dass Schauspiel sich selber Musical nennt. Das war ja zum Naserümpfen, ja. Und plötzlich wird das von allen Seiten entdeckt. Und ich habe in Schwerin ja gearbeitet an einem Mehrspartenhaus. Eigentlich wollte jede Sparte hat irgendwas gemacht, was Musical heißt, wo wir uns als Musiktheater dann auch manchmal gefragt haben, so ist das eigentlich cool, dass jetzt alle Musical machen wollen. Und da merkt man, wie die Leute mehr und mehr entdecken, dass eben diese Direktheit, die auch das Schauspiel haben kann, mit der Emotionalisierung, die Musik haben kann, wie das doch eine Geheimwaffe ist für Theater. Und dann ganz gleich, ob man irgendwie eine banale Liebesgeschichte oder eine interessante Liebesgeschichte oder große Weltpolitik oder große Themen verhandeln möchte.
Das sagt Martin G. Berger, Regisseur und Autor von Oper, Schauspiel und Musical. Eine kurze Impression seiner jüngsten Arbeit finden Sie im aktuellen Heft der Deutschen Bühne. Und wir lassen unseren Blick weiterschweifen. Wir wollen ja am Ende einer jeden Podcast-Folge immer so eine Art Resümee ziehen. Was haben wir gelernt? Was haben wir mitgenommen? Das machen wir heute mal ein wenig anders, weil ich auch das Gefühl habe, dass sich die Ausgangsthese bestätigt hat, dass Unterhaltungstheater seine absolute Berechtigung hat, wenn es gut gemacht ist und oft zu Unrecht unterschätzt wird. Darum ist meine Frage an das Team heute, was eure Erlebnisse mit Unterhaltungstheater ist oder war, wo ihr richtig begeistert wart, wo ihr sagen würdet, genau so soll es sein. Ulrike Kolter, Chefredakteurin der Deutschen Bühne, darf heute anfangen.
Danke, Thilo. Ich bin zugegebenermaßen auch kein besonderer Operettenfan, wie Thilo am Anfang formuliert hat, an dem Unterhaltungstheater auch eher skeptisch gegenübersteht. Ich habe aber doch vor ein paar Wochen, Anfang des Jahres, eine total komische Produktion gesehen. Das war Der Tenor der Herzogin am Theater Chemnitz, eine Operette von Eduard Künige, den man eher kennt von seinem Vetter aus Dingsda. Und in diesem Stück gibt es ein Matriarchat, also ein Frauenstaat, der die Männer beherrscht und sich Tenöre zur Unterhaltung züchtet. Also die Männer dienen allein der Unterhaltung der Frauen schon mal an sich ein ganz charmantes Setting. Jährlich da ein Wettsing, wo der Gewinner sozusagen zum Tenor der Herzogin gekürt wird und dann ein Festengagement am Theater kriegt. Also auch ein brisantes Thema, was da drin steckt. Und blöderweise dürfen diese Tenöre, die da teilnehmen, allerdings keine eigenen Frauen und Kinder haben, weil sie alle ihre Liebe und Leidenschaft nur in die Stimme legen sollen und der Herzogin Ernestine dienen sollen. Und ja, es kommt, wie es kommen muss, natürlich eine große Verwechslungskomödie. Der gewinnende Tenor hat natürlich eine Frau und ein Kind, die heimlich nachreisen. Und das fliegt alles auf. Der große Spaß an diesem Abend liegt darin, dass die Regisseurin Anna Weber durchaus ein Faible für Operette hat, was nicht zu verkennen ist. Es ist tatsächlich so viel Situationskomik liegt in diesem Abend. Die Tenöre werden da wie Schoßhündchen an der Leine über die Bühne geführt und die Bühne ist eine riesige Mundhöhle, rosa, es hängt eine große rosa Zunge herab, die Räume sind so die großen Lungenflügel, also es geht quasi, der Resonanzraum des Sängers ist versinnbildlicht auf der Bühne sozusagen. Also es gibt viel zu sehen, es ist sehr bunt, es ist sehr lustig und es ist tatsächlich aber doch richtig gut gemacht und am Ende der ernste Bruch in dem Thema Familienvereinbarkeit mit dem Beruf, das ja doch auch ein aktuelles ist, was uns alle umtreibt in den aktuellen Debatten. Genau, also Thilo, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, Operette kann auch richtig, richtig Spaß machen und nicht nur alte Geschichten erzählen, sondern tatsächlich auch Debatten verhandeln, die uns ganz, ganz nah sind gerade.
Ja, ich finde auch, man sollte vielleicht nicht vergessen, dass viele Operetten ja auch mit so einem zeitkritischen Blick entstanden sind, der auch heute natürlich noch immer interessant sein kann, weil ja, ich glaube, so Fragen von Geschlecht und Familie haben wir noch nicht gelöst in den vergangenen 100 Jahren. Leider. Jetzt aber die Frage natürlich auch an Andreas weitergegeben, der ja fürs Unterhaltungstheater von uns allen dreien hier, glaube ich, am meisten brennt, was er so zu empfehlen hat.
Ich war in Aachen bei House of Karls. Das ist ein Stück über Leben und Mythos von Karl dem Großen. Eigentlich kein sehr humoristischer Stoff. Aber House of Karls ist Rap-Theater. 5 Schauspieler spielen und rappen und die haben vorher noch nie gerappt. Und das ist wie Superkräfte.
Ich mach keine Fangen im Theater, ich hinterlasse Wüsten, Leichen, Krater, denn ich bin deutlich düsterer als Großvater und Vater. Such dir schon mal ein Versteck, denn Konkurrenz bekämpfen und bekriegen, mit wütender Entschlossenheit zu siegen, ist mir Mission und Lebenszweck. Den Kopf noch eben aus der Schlinge ziehen. Ihr wollt entkommen, weil ihr das glauben zu können. Was ich versprechen kann, das sind der Tausend.
Ich bin Karl, I am Karl, I am Karl, schlüssig Charlemagne, ich bin Karl.
Die entseelen den Saal. Also die Leute sind entfesselt, sowohl auf der Bühne als auch vor der Bühne. Das war wahnsinnig zu sehen und tolle Kostüme, sehr schrill, sehr trashig, alles toll. Habe ich so noch nicht gesehen und ich habe sich mich auch selten so gut unterhalten. Thilo, was ist mit dir im Unterhaltungstheater?
Ja, ich wohne in Leipzig, ja quasi gleich um die Ecke von der Musikalischen Komödie. Also rein theoretisch, geografisch bin ich dem Unterhaltungstheater sehr nah. Aber sonst, habe ich es ja schon gesagt, bin ich eher skeptisch. Aber ich möchte von einer Veranstaltung erzählen, die da vielleicht ein bisschen außergewöhnlich wirkt, aber eigentlich perfekt da reinpasst, nämlich das Viatea in Görlitz. Das findet jedes Jahr im Sommer statt, so im Juli, an Juliwochenende. Das ist Straßentheaterfestival auf so einem ganz besonderen Niveau. Da ist in der ganzen Stadt, findet irgendwo Theater statt. Und das Spannende ist, das muss unterhaltend sein, weil man bezahlt keinen Eintritt, man läuft halt durch die Straßen und die KünstlerInnen müssen es schaffen, die Leute auf der Straße zu unterhalten. Sonst bleiben die ja gar nicht stehen. Und das ist das, was Andreas ja schon kurz gesagt hat. Man konnte manche Stücke wie Fledermaus nicht absetzen, weil sie waren zu beliebt. Und am Ende geht es auch darum, das Publikum kommt ins Theater. Und genau, ich liebe dieses Straßentheaterfestival, weil es einen immer wieder berührt und überrascht. Und das ist, finde ich, auch Unterhaltung im besten Sinn. Und es ist auch oft sehr witzig und komisch und spielt mit dem Publikum auf einzigartige Art und Weise. Das würde ich auch jetzt einfach mal so in den Hut werfen als eine besondere Form von Unterhaltungstheater. Lohnt sich hinzufahren, auch wenn es weit weg ist. Für die meisten Menschen so am östlichen Rand der Republik. Ja, das waren jetzt einige Eindrücke, mit denen wir jetzt zum Schluss kommen. Es gibt noch viel mehr im Heft zu lesen. Und ich hoffe, dass Ihnen, liebe Hörende, das Lust auf ganz viel Theater macht und vielleicht auch mal auf anderes Theater macht. Ich finde, dafür spricht dieser Schwerpunkt ganz besonders, sich vielleicht auch mal selbst überraschen. Ich finde auch Klassiker im Sommertheater wie Goldonis Diener zweier Herren oder Shakespeares Sommernachtstraum sind Unterhaltungstheater, auch wenn es Klassiker sind. Auch Uraufführungen können einfach spannende Geschichten erzählen. Wir haben es gehört, Nora Abdel Maksud. Und im Musical werden nicht selten auch relevante Themen verhandelt. Mobbing zum Beispiel ist so eine Geschichte, die mir noch so in Erinnerung ist. Und wenn Sie sich unsicher sind, dann schauen Sie doch auch gerne mal auf unserer Website vorbei. die-deutsche-buene, also ue-bühne.de. Da gibt es regelmäßig neue Kritiken, ob die Stücke unterhaltsam sind oder auch nicht. Mein Name ist Thilo Sauer, Vorhang zu und bis zum nächsten Mal.
Schwerpunkt Theater, der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.